Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lelei. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem Whitepaper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/Musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelei, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute sprechen wir über eine rote Hose oder vielleicht sogar keine rote Hose, die als Kündigungsgrund herhalten musste. In dieser Folge geht es um die Weigerung eines Mitarbeiters, eine rote Hose zu tragen und das Urteil des LAG Düsseldorf zu diesem Fall vom 21. Mai 2024 soll Anlass sein, einmal über das Weisungsrecht des Arbeitgebers zu sprechen und dabei festzuhalten, welche Kleidervorschriften eigentlich gemacht werden können. Lieber Dr. Lelei, stürzen wir uns erst einmal auf den Ausgangsfall. Was ist hier genau passiert?
Arbeitsrecht ist eine bunte Materie, hätte ich jetzt fast gesagt und ich habe es ja auch gesagt und das passt gut zu diesem Fall. Was auch gut gepasst hätte, wäre sowas wie Kleider machen Leute, denn hier in diesem Kündigungsschutzfall war ja das Nicht-Tragen-Wollen eines Arbeitnehmers eines bestimmten Kleidungsstücks, nämlich der berühmten roten Hose, war der Kündigungsgrund. Und es ist so, dass der Fall spielte im produzierenden Gewerbe. Da wurden also Werkzeuge und so weiter hergestellt, beziehungsweise es wurde montiert. Und dann gab es in diesem Betrieb eine Kleiderordnung und da wurden unter anderem rote Arbeitshosen zur Verfügung gestellt und die waren dann zu tragen. Das war die Erwartungshaltung der Arbeitgeberin. Und da wurde das dann auch erklärt, sowas wie Corporate Identity, also die Identifizierung mit dem Unternehmen und dann Signalfarbe zur Abgrenzung von Betriebsfremden, zum Beispiel auch wichtig bei Zeitarbeit oder Abgrenzung zur Scheinselbstständigkeit, kann das ja eine große Rolle spielen. Ja, und der Kläger hier in dem Fall, der war erstmal uneinsichtig, beziehungsweise im Ergebnis dann immer weiter uneinsichtig, denn der wollte die rote Hose nicht tragen und erschien ihm in einer schwarzen. Und dann wurde er daraufhin abgemahnt und tat das dann wieder nicht. Und dann nahm die Sache ihren Lauf. Er wurde verhaltensbedingt wegen dieses Verweigerns des Tragens der roten Hose gekündigt.
Kleine Randnotiz, vielleicht off-topic, so ein bisschen, ist auch ganz spannend. Selbst in der Verhandlung wurde nicht ganz klar, warum er das tat, ne?
Ja, absolut. Das ist die Eigenartigkeit. Und eine andere Eigenartigkeit in diesem Fall ist nämlich die, dass man, da wäre man ja auch fast schon drauf gekommen, darauf hätte kommen können, ob das eine Schutzausrüstung gewesen wäre, diese rote Hose, persönliche Schutzausrüstung. Das sagte zum Beispiel die Arbeitgeberin, aber das war, sage ich mal, zumindest umstritten in der mündlichen Verhandlung. Und man muss sich ja auch fragen, warum passiert so etwas nicht? Also warum legt jemand so großen Wert auf die Farbe seiner Hose im Arbeitsverhältnis?
Ja, und dann schließe ich natürlich die Frage an, wie lautet die Entscheidung des Gerichts? Ist die Argumentation nachvollziehbar? Ich finde, man kann kaum zu einer anderen Entscheidung kommen.
Ja, das denke ich auch. Und da haben unsere Arbeitsgerichte meiner Meinung nach ihren zu Recht guten Ruf bestätigt durch beide Instanzen am Arbeitsgericht in Solingen und dann eben auch beim Landesarbeitsgericht in Düsseldorf verlor der Kläger seinen Kündigungsschutzprozess. Die Entscheidungsbegründung des LAG liegt nicht vor, da gibt es eine Pressemitteilung dazu. Aber man kann es eben schon absehen, was da gekommen ist, nämlich das Gericht sagt im Wesentlichen, naja, also das ist nun kein, wie auch immer, schlechtes Ansinnen gewesen an dich, Arbeitnehmer, diese rote Hose zu tragen. Da gab es eine gute Begründung dafür. Du hast es nicht getan. Du hast also gegen eine Arbeitsanweisung verstoßen. Du bist rechtswirksam abgemahnt worden. Du hast wieder verstoßen. Und dann, das ist der Klassiker aus dem Kündigungsschutzrecht, darf die Arbeitgeberin dich kündigen. Und das Gericht bestätigt das auch.
Ja, das klingt so, als wäre der Arbeitgeber gut beraten gewesen und als hätte er alles richtig gemacht.
Ja, das denke ich auch, nicht? Wenn man das so liest, dann ist es fast wie eine Anleitung, fast wie eine Guidance zu der erfolgreichen verhaltensbedingten Kündigung. Nicht, dass Arbeitgeberinnen das gerne tun, aber immer wieder kommt man ja nun in die Verlegenheit. Und hier ist in der Tat eben alles richtig gemacht worden. Erstmal natürlich hat man da nicht irgendwelchen Unsinn den Leuten zugemutet. Und dann hat man rechtswirksam abgemahnt. Dann hat man die Gelegenheit gegeben, das Fehlverhalten abzustellen. Das Fehlverhalten wurde nicht abgestellt und dann hat man gekündigt. Also fast so wie aus dem Lehrbuch lief das hier ab.
Ja, und der Fall erinnert natürlich auch an viele, viele andere Fälle, die es in der Vergangenheit gab. Das Erscheinungsbild von Mitarbeitern ist ja ganz häufig der Streitpunkt im Arbeitsverhältnis. Warum ist es dabei nicht ganz unwichtig, hier zunächst zwischen dem Staatsdienst und der Privatwirtschaft zu unterscheiden?
Ja, ich denke, das ist ja sogar die ganz große und am wichtigsten zu treffende Entscheidung hier überhaupt. Wenn man mal die Privatwirtschaft vielleicht sich als erstes anschaut, dann ist dort der Spielraum der Arbeitgeberin etwas kleiner, möglicherweise auf der anderen Seite aber auch vielleicht sogar etwas größer. Denn in der Privatwirtschaft herrscht ja erstmal, und deswegen heißt sie auch so, Vertragsfreiheit. Da gibt es dann andere Dinge, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, sowas natürlich wie Diskriminierungsverbote und so weiter. Und so weiter. Aber dann wird man eben sagen können, dass die Arbeitgeberin in der Privatwirtschaft erstmal einen weiteren Spielraum hat. Allerdings hat den natürlich dann auch der andere Vertragspartner oder die andere Vertragspartnerin, nämlich der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin, die sich ja auch auf ihre Privatautonomie berufen dürfen, beziehungsweise auf ihr allgemeines Persönlichkeitsrecht. Und das Ganze ist vorsichtig gesprochen im Staatsdienst etwas anders. Da gibt es ja dann auch die Unterscheidung zwischen Angestellten und Beamtenverhältnissen und so weiter und so weiter. Aber prinzipiell ist es eben so, dass wenn man für den Staat arbeitet, man möglicherweise, in vielen Fällen ist es ja auch von den Gerichten bestätigt, ein Mehr von der vom Dienstherrn oder von Dienstherrin, die kann da so mehr erwarten. Möglicherweise kann die auch andere Dinge durchsetzen, weil es eben eine besondere Tätigkeit ist, wenn man im Staatsdienst arbeitet.
Ja, dann lassen wir uns mal auf die bekannten Fallgruppen eingehen, vielleicht nur in aller Kürze, um das Ganze in Erinnerung zu rufen. Welche Fallgruppen gibt es denn zum einen bei Tattoos und religiösen Symbolen? Das ist so diese eine große Geschichte gewesen im Staatsdienst und andererseits bei Dienstleistern, da spielte meistens so ein bisschen die Musik in der Privatwirtschaft.
Ja, richtig. Also wenn man da denn den Staatsdienst denkt und die religiösen Symbole, dann werden unsere Hörerinnen und Hörer, denke ich, sofort die berühmten Kopftuchfälle vor Augen haben. Die beschäftigen ja das Bundesarbeitsgericht seit über 20 Jahren. Da geht es dann immer darum, ob ein am Arbeitsplatz getragenes Kopftuch ein Kündigungsgrund sein kann. Und da werden dann die wegen wechselseitigen Interessen abgewogen. Artikel 12 Grundgesetz für die Arbeitgeberin, also der Gewerbebetrieb, Artikel 4 Grundgesetz, die Religions- und Glaubensfreiheit. Und das Ganze hat eine europäische Dimension und der EuGH hat dazu ja auch schon Stellung genommen und sagt, naja, also das ist erstmal schon so, dass da Verbote auch passieren dürfen, sowohl übrigens im öffentlichen Dienst als auch in der Privatwirtschaft. Es kommt immer darauf an, inwieweit zum Beispiel öffentlicher Dienst da ein Neutralitätsgebot zu wahren ist, gerade natürlich bei den religiösen Symbolen oder im privaten Bereich dann eher so in die Richtung. Ist es ein willkürliches Konzept, das heißt, verbietet man bestimmte religiöse Symbole, Stichwort Kopftuch, oder sagt man allgemein, wir wollen keine religiösen Symbole am Arbeitsplatz haben? Also da ist der EuGH doch recht arbeitgeberfreundlich. Und das Ganze setzt sich dann auch so ein bisschen fort bei den anderen Symbolen, die Sie ja, Herr Krabbel, erwähnt hatten. Natürlich die Tätowierungen, die sind da ein wichtiges Thema. Und auch da wird man sicherlich sagen können, das spielt vor allen Dingen, denke ich, so nach meiner Erfahrung auch im öffentlichen Bereich eine Rolle. Da gibt es ja spezielle Regelungen, zum Beispiel im Bundesbeamtengesetz, § 61 Absatz 2. Da darf man also regeln als Dienstherr, als Dienstherrin, dass zum Beispiel so Tätowierungen eingeschränkt oder untersagt werden dürfen. Und zwar vor allen Dingen natürlich immer dann, wenn das die Neutralität, die ein solcher Amtsträger, Stichwort zum Beispiel Polizist, der das ausstrahlen soll, dass dadurch das eingeschränkt wird. Das ist also zum Beispiel sowas wie politischer Extremismus. Der kann ja auch durch Tätowierungen zutage gefördert werden. Also das sind diese Themen, die da immer wieder eine Rolle spielen. Was mir aufgefallen ist, dass in letzter Zeit die Rechtsprechung, zumindest im privaten Bereich, doch eher arbeitgeberfreundlich tendiert. Das heißt also hier mehr den Arbeitgebern zugesteht an Vorgaben.
Ja, das hören unsere Zuhörer natürlich sehr gerne. Wie übt denn jetzt aber der Arbeitgeber sein Weisungsrecht aus? Also wie werden Vorschriften idealerweise formuliert?
Ja, idealerweise werden die so formuliert, dass man sie, damit meine ich dann die Belegschaft, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass die verstanden und auch verinnerlicht werden können. Es ist ja die beste Weisung, ist immer die, die tatsächlich auch als vernünftig empfunden wird, ganz juristisch gesprochen. Es gibt ja den Paragraphen 106 Gewerbeordnung, da steht das Weisungsrecht drin. Und die Weisungen, die haben ja keine Formvorgabe, die können also schriftlich oder mündlich passieren. Aber ich meine, man ist immer gut beraten, Stichwort Unternehmenskultur, dass man so etwas schriftlich festhält. Das kann ja auch in Betriebsvereinbarungen passieren. Es sollte aber eben eine Regel sein, die man nachvollziehen kann und die die Menschen auch überzeugt in dem, was sie da tun sollen für das Unternehmen.
Ja, dann gehen wir ein bisschen tiefer rein in die Weisung. Wie weit kann der Arbeitgeber eigentlich eingreifen und wann welche Kleidervorschriften machen? Also was, mit anderen Worten, was geht vielleicht sogar zu weit?
Ich fange vielleicht mal mit den ganz einfachen Fällen an und die sind ja dann auch fast nie im Streit, obwohl die interessanterweise in der Praxis ja am weitesten gehen. Das sind nämlich die Fälle, wo bestimmte Kleidungsordnung oder das Tragen bestimmter Kleider vorgeschrieben wird durch Arbeitsschutzbestimmungen. Also das ist berühmte Schutzausrüstung, die getragen werden muss am Arbeitsplatz. Das sind ja teilweise richtig krasse Dinge, die da angelegt werden müssen. Helme sowieso, aber auch Schutzwesten, Schutzschuhe und so weiter und so weiter. Also ganz, 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 ganz weitgehend, aber interessanterweise überhaupt nicht streitig, dass das gemacht werden muss. Das sehen die Leute also sofort ein. Und wenn wir dann in den anderen Bereich mal reingehen, wo es vielleicht nicht so eindeutig oder so unstreitig ist, muss man auch sehen, dass die Rechtsprechung hier arbeitgeberfreundlich grundsätzlich agiert und sagt zum Beispiel, du kannst in schriftliche Arbeitsverträge, Arbeitgeberin, Vorschriften aufnehmen zu bestimmten Kleidungsstilen, die dann zum Beispiel zu dem Auftritt des Unternehmens nach außen passen sollen und müssen und kannst dementsprechende Erwartungshaltungen natürlich damit auch formulieren. Das ist ein gewisses Wechselspiel auch von dem Selbstverständnis des Unternehmens, was ja auch in der Belegschaft wiedergespiegelt wird. Und ich habe das Gefühl, dass da die Rechtsprechung doch sehr, sehr gute Sensorik entwickelt hat, um da die Zulässigkeitsgrenze vernünftig zu ziehen.
Ja, ist denn der Weg eigentlich immer vorgezeichnet? Also welche Druckmittel hat der Arbeitgeber im Falle der arbeitnehmerseitigen Weigerung, den Kleidungsvorschriften Folge zu leisten?
Ja, ich darf vielleicht, Herr Krabbel, hier eine Sache sagen. Die Frage, die Sie stellen, ist ja absolut richtig und leider passiert das ja in der Praxis auch immer wieder. Allerdings meine ich, müsste man sich dann als Personalabteilung schon fragen, wie kann das passieren? Wie kann passieren, dass wir so jemanden eingestellt haben, der jetzt so ein Problem hat mit uns als Unternehmen, mit unserer Bekleidungskultur und damit ja auch mit unserer Unternehmenskultur? Und umgekehrt muss man sich als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer fragen, wenn man in dieser Situation ist, passe ich hier überhaupt rein? Ja, bin ich hier richtig? Oder müsste ich nicht irgendwo anders hingehen, wo es vielleicht so oder so ist, auf jeden Fall anders, als ich mir das hier in Anführungszeichen gefallen lassen muss. Üblich ist es natürlich, dass das umgesetzt wird durch Weisungen oder wie ich ja sagte, schon auch Betriebsvereinbarungen gibt es dazu. Und dann kann das mit Mitarbeitergesprächen umgesetzt werden. Da geht es dann wie in unserem Fall LRG Düsseldorf bis hin zur Abmahnung und Kündigung möglicherweise. Aber ich bleibe dabei, das ist meiner Meinung nach eine ganz andere Frage. Das ist eine Frage der Unternehmenskultur und ich muss mir doch irgendwie darüber Gedanken machen, ob ich da in diese Kultur reinpasse beziehungsweise die Leute einstelle, die zu meiner Unternehmenskultur passen.
Ja, das ist ein ganz interessanter Aspekt, denn ich wollte jetzt eigentlich auch noch mal ein bisschen deeskalieren, aber insofern haben Sie wieder recht. Ist denn die Versetzung, die würde ich gerne ins Spiel bringen, eine gute Lösung? Schließlich kann man das Arbeitsverhältnis ja, so wie Sie es beschreiben, vielleicht sogar als zerrüttet bis.
Ja, richtig. Also wenn das so weit geht, dann ist es ja leider auch so. Wobei ich sagen muss, es gibt eben auch ganz viele andere Konstellationen. Denn die Faustregel ist ja die, Unternehmen legen dann insbesondere Wert auf diese Kleidungskultur, auf den teilweise einheitlichen Auftritt, je mehr Kunden- und Außenkontakt besteht. Also das heißt, die Faustregel ist die, je mehr Kunden- und Außenkontakt besteht, desto eher wahrscheinlich ist, dass ein Unternehmen versucht, hier, Stichwort Corporate Identity, Community eine Einheitlichkeit nach außen zu erzeugen. Das kann ja auch ganz einfach geschehen, zum Beispiel in der Gastronomie, da kennen wir das möglicherweise alle, da gibt man den Leuten einfach die gleiche Schürze, die sie anziehen sollen, mit dem gleichen Aufdruck. Schon hat man einen relativ einheitlichen Außenauftritt. Aber daraus ergibt sich dann eben auch die Möglichkeit zur Deeskalation, wenn ich Teile im Unternehmen habe, die nicht diesen hohen Kundenkontakt, die nicht diese hohe Außenwirkung haben. Und da könnte ich ja dann mit Versetzungen arbeiten und könnte sagen, okay, die Leute, die das nicht richtig hinkriegen oder die da so Schwierigkeiten haben mit unserer Bekleidungskultur oder Unternehmenskultur, die sich in der Bekleidung ausdrückt, die versetzen wir vielleicht dann in den Innendienst oder in Funktionen, wo das nicht so eine große Rolle spielt.
Ja, und dennoch stellt sich natürlich immer wieder die Frage, warum ist diese Person im Unternehmen da? Sie vollkommen recht. Herzlichen Dank für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, tschüss.
Dies ist ein Platzhalter für Ihren Werbetext. Informieren Sie sich unter aua.anzeigen@husmedien.de oder besuchen Sie die Shownotes.